Das hat ja seinen Grund, warum die Kurse gesunken sind. Und mit den gestiegenen Zinsen wie die letzten Jahre haben natürlich viele, das war auch das Problem bei Sunpower, ihre Kredite, ihre Zinsen auf die Kredite nicht mehr zahlen können. Und dann ist die Insolvenz da, obwohl die letztes Jahr noch 1,6 Milliarden Umsatz gemacht haben.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei Finanzexperten. Ja, die Solaraktien mussten in den vergangenen Jahren ja doch deutlich federn lassen. Über die Gründe und den weiteren Ausblick und wo es vielleicht noch woanders attraktive Investmentchancen im Bereich Nachhaltigkeit gibt, das frage ich einen Mann, der sich damit bestens auskennt. Ich freue mich, Max Demel begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer, Chefredakteur und Gründer des Informationsdienstes Ökoinvest und kennt sich seit 30 Jahren, seit gut 30 Jahren, muss man sagen, mit dem Thema aus. Hallo Herr Demel, schön, dass Sie bei uns
sind. Hallo.
Ja, viele Aktien, ich habe schon angeteased, aus der Solar-, aber auch Windkraftbranche, schauen wir auch dann noch im Laufe der Sendung drauf, sind ja in den vergangenen Jahren wirklich deutlich unter die Räder gekommen. Was sind denn die Gründe für die schlechte Performance?
Das sind verschiedene Dinge. Erstens, die Massenproduktion, die vor 20 Jahren eingesetzt hat, hat alles sehr, sehr billig gemacht. Natürlich schön für den Konsumenten. Ich kenne viele Leute, auch Ältere, die jetzt auf ihr Handy schauen. Wunderbar, jetzt habe ich wieder so und so viel Kilowattstunden mit meiner schönen Dachanlage erzeugt. Das heißt, je billiger die Anlagen werden, das ist ja gut für die Energiewende, umso schlechter für die Hersteller, deren Margen sind natürlich stark gesunken, abgesehen von der asiatischen Konkurrenz, die auch vor über 15 Jahren mit fast ähnlicher guter Qualität wie westliche Hersteller auf den Markt gekommen sind, natürlich teilweise mit staatlichen Subventionen, mit zinslosen Krediten etc. andere Voraussetzungen hatten als die deutschen Hersteller wie Qcells, Conergy, SolarWorld, die alle insolvent wurden, weil sie mit den deutschen Konditionen, Lohnhöhe und so weiter nicht mehr mithalten konnten mit anderen ausländischen Anbietern, die jetzt natürlich ihre Chance nutzen und sehr stark expandieren. Also wenn man chinesische oder andere asiatische Hersteller ansieht, die natürlich im Heimatland, China macht nach wie vor extrem viel Solarkraftwerke, Windkraftwerke, aber auch leider Kohlekraftwerke. Also die bauen aus, was geht, weil der Energiebedarf laufend so steigt. Wir haben ja diesen schönen Photovoltaik-Index mal 2001 auf den Markt gebracht. Und da sieht man sehr schön, und das war auch das Ziel dieses Indexes, dass man einerseits die Verschiebung regional hat. Am Anfang waren fast nur deutsche, amerikanische Aktien drinnen. Mehr gab es nicht an der Börse. Und in der Zwischenzeit sind zwei Drittel asiatische Titel. Das heißt, in dem Index sind immer die 30 größten börsennotierten Solarunternehmen und Zulieferunternehmen. Das sind also auch Aufständerungshersteller oder verschiedenste Rohmaterialhersteller, die speziell für die PV-Industrie wichtig sind, in dem Index versammelt. Und an dem Index lässt sich sehr stark auch die Performance absehen, dass man die ersten Jahre einen enormen Boom gehabt hat. Wir haben als Vergleichsmaßstab immer den Erdölaktien hergenommen mit den großen Erdölaktien, die es ja in einem eigenen Index auch gibt. Und da hat der PPVX, heißt der abgekürzt, die ersten Jahre 2000% hingelegt, während der Erdölaktienindex nur 100% gestiegen ist. In den letzten 5 Jahren war es umgekehrt. Da haben die Ölaktien stärker zugelegt, nicht erst seit der Ukraine, dem Einmarsch vor 2,5 Jahren, sondern überhaupt die großen Erdölkonzerne waren die letzten Jahre einiges stärker. Trotzdem kann man sagen, wenn man die letzten 20 Jahre ansieht, hätte man mit dem Erdölaktienindex um 300% gemacht und mit dem Solaraktienindex immer noch 600%, also doppelt so viel. Aber die letzten 3-4 Jahre waren umgekehrt. Da ist der Index, der Solaraktienindex, wesentlich schlechter gelaufen.
Ja, vielleicht das den Zuschauern noch mal ganz kurz erklären, warum Sie da den NYSE Arca Oil and Gas ist es, glaube ich, ne, der Ölgasindex.
MX Oil and Gas hieß er früher, jetzt heißt er NYSE, also New Yorker Stock Exchange, ist aber selben 13 großen Erdölkonzerne von Shell bis BP etc.
Wie kommt es da der Zusammenhang zustande, dass man da ausgerechnet so einen Öl- und Gasindex jetzt nimmt, um die Solaraktien zu vergleichen?
Gleich als Benchmark, wie laufen die erneuerbaren Energien? Damals gab es ja kaum Windkraftaktien, inzwischen gibt es einige mehr. Wie läuft der Solarbereich als erneuerbarer Sektor gegenüber dem fossilen Bereich mit Erdöl und Erdgas. Das war die Idee, als Benchmark diesen Branchenindex herzunehmen und nicht irgendeinen wie MSCI World, der sehr gemischt mit 1600 Titeln unterwegs ist.
Ja, auf aussichtsreiche Kandidaten schauen wir da gleich noch. Schauen wir nochmal auf die Indexzusammensetzung. Sie haben schon angesprochen, im Jahr 2001 mit dem Fachmagazin Photon aufgelegt. Und seither gab es ja doch einige Auf- und Absteiger. Als wir uns da ausführlicher unterhalten hatten zu den Boomzeiten, muss man ja sagen, 2006, auch in der Solarhochzeit, da war Qcells, Sie haben es angesprochen, Conergy, SolarWorld, aber auch die Maschinenbauer, Centrotime, Rot und Rau, Manns Automation, Meyer Burger ist zwar Schweizer Unternehmen, aber hört man auch nicht mehr so viel. Ja, womit hat das Ganze zu tun, dass es da wirklich so mit den deutschen Vorzeigeunternehmen, jetzt Meyer Burger außen vor lässt, da so nach unten gegangen ist?
Also, Rot dass die so und von Rau, der Bildfläche zum Beispiel ein Hersteller für die Solarproduktionsanlagen, Meyer Burger auch als Zulieferer für bestimmte Materialien. Meyer Burger hat ja dann Rot und Rau übernommen in der Zwischenzeit. Und das Know-how, das die deutschen Firmen eben wie Rot und Rau an China, an andere asiatische Länder geliefert haben, da hat man gesehen, innerhalb kurzer Zeit konnten diese asiatischen Hersteller das selber bauen, brauchten keine deutschen Lieferanten mehr und haben mit diesem Know-how, zum Teil auch mit Patentverletzungen im Windbereich war das oft so, ihre eigene Produktionslinie aufgebaut. Und das ist sozusagen zwar ein guter Umsatz gewesen in den ersten Jahren für Firmen wie Rot und Rau oder Meyer Burger, die aber dann sozusagen ein Eigentor letztlich geschossen haben, indem sie ihre Know-how, ihre eigenen Entwicklungen sehr billig, muss man im Nachhinein sagen, verkauft haben.
Ja, dennoch sind noch ein paar übrig geblieben, aber schaut auch nicht so rosig aus jetzt. SMR Solar, ehemaliger Weltmarktführer.
Ganz wenige, wie gesagt, am Anfang waren sehr viele deutsche und amerikanische Unternehmen drinnen. Jetzt haben wir nur mehr zwei deutsche, die Encavis, die demnächst von der Börse gehen wird, weil sie übernommen wird, und die SMA als einer der großen Wechselrichterhersteller, die verschiedenste Probleme haben. Zu viele Händler haben noch Lagermaterial aus früheren Zeiten und deswegen können die neuen Produkte, die neuen Wechselrichter nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren verkauft werden. Es hat verschiedenste Gründe, natürlich auch mit ausländischen Konkurrenten wiederum. Und der Trend geht auch einerseits von den Herstellern zu den Betreibern. Früher am Anfang waren fast alle Hersteller und Zulieferer. Jetzt ist ein großer Teil, über ein Drittel dieser 30 Aktien, sind schon Kraftwerksbetreiber. Die haben riesige Kraftwerksparks wie die Encavis, haben auch sehr viele Windparks. Das heißt, der Index zeigt auch sehr stark nicht nur die regionale Verschiebung von Europa, USA nach Asien. Mit wenigen Ausnahmen, First Solar ist einer der großen Titel, die nach wie vor drin sind, auch stark noch gestiegen sind. Dieses letzte Jahr als Dünnschichthersteller sind sehr viele Unternehmen jetzt im Bereich der Betreiber zu finden.
Und das sind ja auch die im laufenden Jahr, die im laufenden Jahr eigentlich auch fast ausnahmslos in der Gewinnzone stehen. Es gibt ja doch wenige Unternehmen, die da doch gut performt haben im laufenden Jahr, aber sind fast ausschließlich Betreiber, wenn man sich das jetzt anschaut.
Ja, auch es sind ein paar dabei, die jetzt auch kurz vor der Übernahme stehen, wie Neom oder andere, die im Plus sind. Fast alle sind schwer im Minus. Einige sind wie Sunpower jetzt auch insolvent gegangen. Und in dem Moment, wo ein Titel, der sozusagen auf der Warteliste steht, wir haben ja in Beobachtung über 100 andere Aktien, die an der Börse sind, aber nicht so groß sind. Das ist sozusagen ein Gerangel um den letzten Platz, um den 30. Platz. Wenn ein anderes Unternehmen mindestens 50% höheren Börsenwert hat, und zwar über mindestens 4 Wochen lang, als der kleinste Titel, dann wird der kleinste rausgenommen. Und dieser Nachrücker kommt in den Index. Es hat Jahre gegeben, wo wir in einem Jahr 5, 6, 7 Wechsel hatten, weil sozusagen die ganz knapp hintereinander waren, diese Nachrückertitel. In der Zwischenzeit haben wir nur mehr 1 oder 2 pro Jahr. Meistens nur dann, wenn wir jetzt bei Sunpower eine Firma insolvent geht und von der Börse geht. Sunpower wird diese Woche dann nicht mehr notieren, nicht mehr an der Nasdaq notieren. Es gibt sicher Pink Sheets oder andere, wo man es noch kaufen oder verkaufen kann. Aber in der Regel, wie Encavis demnächst, kommen die Firmen dann nur raus, wenn sie nicht mehr an der Börse sind. Entweder durch Übernahmen wie Encavis oder durch Insolvenzen, wie es leider jetzt auch die letzten Jahre immer häufiger war.
Ist das dann Streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung?
Streubesitz, nein, wir haben drei Kategorien. Von 200 bis 800 Millionen hat man den Gewichtungsfaktor 3, unter 200 wäre 2. Und die höchste Gewichtungsstufe ist Faktor 6, die wäre, wenn ein Unternehmen über, das ist logarithmisch aufgebaut hat, über 13,2 Milliarden Börsenkapitalisierung hat. Das ist zum Beispiel First Solar derzeit. Also die Stufen sind 3 bis 6 oder 2 bis 6 als Faktoren. Und dann haben wir nur von Streubesitz, also das ist nicht an den Streubesitz gekoppelt, diese Faktoren, sondern an den gesamten Börsenwert. Aber es muss ein mindestens 25-prozentiger Streubesitz vorhanden sein, damit die Aktie überhaupt in den Index aufgenommen werden kann. Und es muss eine westliche Börse sein. Wir haben zwar einige chinesische oder taiwanesische Firmen im Index, aber die müssten zumindest in Hongkong, was derzeit noch westlich ist, aber auch viele wie Canadian Solar, die heißen zwar Canadian Solar, sind aber ein rein chinesisches Unternehmen und die notieren aber auch in den USA. Das heißt, wenn eine Börsennotiz mit westlichen Standards gewährleistet ist, und das ist nach wie vor Hongkong zum Beispiel, dann hat die Aktie die Möglichkeit hineinzukommen. Wenn es hingegen nur in China notiert, eine Firma, kann sie nicht aufgenommen werden, weil wir da einerseits zu wenig Informationen haben. Und Sie kennen vielleicht das Sprichwort, in China gibt es immer für jedes Unternehmen drei Bilanzen. Eine fürs Finanzamt, wo die Gewinne niedrig gerechnet werden, eine für die Investoren, wo sie hochgerechnet werden, und eine wirkliche, die nur die Gründer und die Hauptaktionäre kennen. Deswegen haben wir Finger weg von Aktien, die nur in China notieren. Obwohl es da auch sehr große gibt. Da wären welche dabei, die haben mehrere Milliarden Kapitalisierung, aber leider keine zweite Listung irgendwo im Westen.
Ja, dass da jetzt auch der ein oder andere chinesische Hersteller doch durchaus Probleme bekommen kann, zeigt eben die insolvente SunPower, die jetzt eben durch die Beijing Energy ersetzt wird. Sie haben gemeint, die Lager sind voll. Verwundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, wenn man bei uns
bei den,
so die
Entwicklung... Bei den Wechselrichterherstellern, deswegen habe ich SMA vorhin erwähnt, die haben große Probleme, auch andere Wechselrichterhersteller wie Enphase oder hier die nicht börsennotierte österreichische, wie heißt sie, in Wels, mir fällt der Name gerade nicht ein, ist auch einer der großen, die haben 1000 Leute jetzt entlassen die letzten Wochen, weil sie zu wenig Aufträge haben. Die stellen nur Wechselrichter her.
Okay. Und wie schaut die Lage bei den Modulherstellern aus, bei den Solarzellenherstellern?
Bei den Zellenherstellern ist es etwas komplexer. Sie haben vielleicht mitbekommen, Meyer Burger hat ja die Solar World-Anlagen in Freiberg übernommen und wollte dort das ausbauen, hat aber zu wenig Subventionen zugesagt bekommen vom deutschen Staat. Und deswegen machen sie jetzt den Ausbau in den USA, wo sie mit dem IRA Act eben mehr Subventionen für den Bau oder die Erweiterung von Herstellungsanlagen bekommen. Und je nach Standort, also momentan gibt es in Deutschland so gut wie keine rentable Zell- oder Modulherstellung. Meyer Burger hätte es probiert, aber machen immer noch große Verluste. Der neue Chef, der Herr Erfurt, der war ja früher bei SolarWorld, also er kennt eigentlich den Laden, den er da übernommen hat. Aber es gelingt seit Jahren nicht in die Gewinnzone zu kommen.
Ja, hätten Sie sich da persönlich ein bisschen mehr Unterstützung auch von Seiten der Politik gewünscht, auch was die Hersteller angeht?
Ja, es ist die Frage, was man subventionieren soll. Sie kennen sicher die großen Subventionen Intel oder Tesla, wo man sagt, wir brauchen Standorte wieder in Deutschland, damit wir nicht ganz von asiatischen oder anderen Lieferanten abhängig sind. Das ist sehr wohl ein Argument, aber umgekehrt, Sie kennen auch das Budgetdefizit des deutschen Staates. Da muss man eigentlich dann wieder an den Sparhebeln drehen.
Ja. Man sagt ja auch immer, okay, eigentlich soll sich, gibt es ja auch die Hardliner, die sagen, eigentlich soll sich der Markt selbst bereinigen. Die Starken werden überleben, die gut, effizient und günstig verkaufen können, arbeiten können mit Qualität. Das wird sich durchsetzen. Wie schaut es da aktuell aus, was die Energiewende anbelangt? Gut, vor 10 Jahren, sagen wir, oder noch ein bisschen länger, 2006, war ja schon fast 20 Jahre her, da war noch viel diskutiert worden über Wirkungsgrad, Effizienz von Solarmodulen. Das hat sich deutlich gebessert, oder? Es ist schon so wirklich so konkurrenzfähig, dass man sagt, okay, man kann da ohne Zuschüsse wirklich mithalten, auch mit den konventionellen
Solarenergie ist die billigste Energie, die inzwischen am Markt ist. Das war vor 20 Jahren ganz anders. Da war es für viele, auch im Windkraftbereich, eher ein Hobby, unrentabel. Die ersten Windkraftwerke Anfang der 90er Jahre, die rausgekommen sind. Wir hatten bei uns im Ökoinvest immer Jubel, sozusagen alle 3 Monate. Ein neuer Windpark, wunderbar. Und in der Zwischenzeit gibt es hunderte, tausende Angebote. Aber man muss dazu sagen, allein durch die Investoren in Wind- und Solarparks hat sich der erneuerbare Energieanteil im deutschen Strommix von damals 1990 circa 4%, davon waren 3% Wasserkraft, die man so gut wie gar nicht ausbauen kann, hat sich gesteigert von 4% auf inzwischen über 50. Das heißt, über 50% im deutschen Strommix sind inzwischen erneuerbar, großteils eben Wind, Solar, ein kleinerer Teil Wasserkraft, Biomasse, aber mit dem Nachteil, dass das Netz überlastet ist, deswegen zum Teil Negativpreise. Wenn zu viel Sonne scheint, hat man in dem Moment mittags einfach zu viel Strom und man wird dafür bezahlt, dass man den Strom abnimmt. Ein negativer Strompreis, das gab es vor 20 Jahren überhaupt nicht.
Ja, und viele wundern sich natürlich auch, die Verbraucher hier. Gut, negativer Strompreis kommt bei mir leider nicht an.
Außer man hat einen Riesenspeicher. Man hat einen Speicher und kann da Geld verdienen, indem man den Strom sozusagen kauft zum Negativpreis und dann später wieder ins Netz bringt, wenn er gebraucht wird.
Ja, hat natürlich auch viel mit dem Netz zu tun, mit dem Netzausbau, der wirklich hakt im Moment. Müsste eigentlich deutlich schneller vorangehen. Wann ist der Kipppunkt da erreicht, wo man sagt, okay, es kommt dann irgendwann auch mal endlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an, unterm Strich, dass man sagt, jetzt haben wir auch die Netzinfrastruktur geschaffen.
Einfamilienhaus oder Wohnhaus, wo ich sowohl PV am Dach als auch Speicher im Keller habe und kann sozusagen meinen eigenen Strom verbrauchen und bin nicht angewiesen auf irgendwelche Börsenstrompreise oder EVUs, die Tarife verrechnen oder Netzentgelte. Das wäre der Idealfall, wenn jeder den Großteil seines Stroms selber erzeugt mit PV am Dach. Da gibt es ja inzwischen allein letztes Jahr wurde in Deutschland über 1 Million neue PV-Anlagen installiert. Das ist eine fast Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr gewesen. 176% mehr. Auch dieses erste Halbjahr 2024 sind schon fast 500.000 wieder neu installiert worden. Und der Idealfall wäre natürlich, dass man auch die Autobatterien, es kommen ja jetzt immer mehr Elektroautos auf den Markt, die Autobatterien sozusagen als mobilen Speicher nutzt, dass man sagt, wenn Not am Mann ist, kann ich von meinem E-Auto mal Strom einspeisen, wenn der gerade einen günstigen Tarif hat, bevor da irgendwelche Gaskraftwerke zugeschaltet werden müssten. Ja. Das ist aber eine Frage der Optimierung für ein ganzes Land oder sagen wir mal die ganze EU, dass man den Strom Verbrauch, Netz und so weiter, all diese Themen so optimieren könnte, dass man nicht angewiesen ist auf große fossile Vorhaltungen von Gas- oder gar Kohlekraftwerken.
Wann rechnen Sie damit, dass der Punkt da in Deutschland erreicht ist? Ich meine, Solaranlage auf dem Dach kann sich jetzt nicht jeder leisten zum aktuellen Zeitpunkt, sage ich mal.
Das ist richtig. Einerseits werden sie aber immer billiger und auch die großen Wohnhäuser, jetzt nicht nur die Einfamilienhäuser, die können mit Mieterstrom und so weiter, gibt es verschiedene Modelle oder das schöne kleine Balkonkraftwerk mit ein paar Quadratmeter, auch das bringt etwas. Und es ist aber zugleich der Stromverbrauch in den nächsten Jahren extrem steigend, wenn man tatsächlich die Quote der Elektroautos stark in die Höhe bringen will, weg von den Benzin- und Dieselfahrzeugen. Da wird der Stromverbrauch, auch was die Geräte natürlich jetzt in diesen Zeiten, Lüftung, Klimaanlagen, das wird kommen. Hier in Wien haben wir ein sehr angenehmes Klima bis jetzt, aber wir bekommen in den nächsten Jahrzehnten das Klima von Rom oder Neapel. Und da geht es nicht mehr darum, im Winter zu heizen, sondern im Sommer zu kühlen. Wenn man jetzt jemand fragt, wegen Heizungserneuerung, sagen einige Ingenieure, kümmern sie sich lieber um die Kühlung die nächsten Jahrzehnte. Es gibt zum Beispiel in Rom kaum Häuser mit Heizungen, wenn es wirklich eiskalte Nächte im Winter sind, haben die irgendein Stromgerät zur Heizung, aber keine Zentralheizung oder so. Das wird auch in unseren Breiten kommen. Und ich denke jetzt an Deutschland, da wird, und das sieht man auch jetzt schon, da wird der Urlauberstrom nicht mehr in den Süden gehen, wo es noch heißer wird, sondern in den Norden. Und Nordsee und Ostsee werden die neuen Tourismusgebiete.
Ja, sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal auf den PPVX zurückkommen, habe es ja eingangs erwähnt, viele Werte ausgebombt da auf Jahressicht oder im laufenden Jahr, manche zum Teil über 50% Kursverlust, auf 2-3 Jahre Sicht ja, zum Teil noch deutlich mehr. Das könnte doch jetzt eigentlich den einen oder anderen Investor doch wieder anlocken, auch vom Bewertungsniveau her. Was meinen Sie, welche Aktien da in dem Index, würden Sie da schon zu lang oder da werden Sie noch ein bisschen vorsichtig im Moment?
Da sollte man sich die Firma, wenn man investieren will, in einzelne sehr genau anschauen, weil es gibt ja sehr viele hochverschuldete Konzerne. Das hat ja seinen Grund, warum die Kurse gesunken sind. Und mit den gestiegenen Zinsen wie die letzten Jahre haben natürlich viele, das war auch das Problem bei SunPower, ihre Kredite, ihre Zinsen auf die Kredite nicht mehr zahlen können. Und dann ist die Insolvenz da, obwohl die letztes Jahr noch 1,6 Milliarden Umsatz gemacht haben. Diese Firma SunPower, jetzt insolvent. Innerhalb von wenigen Monaten ging das stark bergab. Und insofern müsste man sich natürlich genau die Bilanzen und die Lagerbestände und alles Mögliche ansehen in solchen Firmen, bevor man da sagen kann, das ist jetzt ein Zeitpunkt, der könnte der Tiefpunkt sein. Also ich rechne damit, dass einiges noch weiter nach unten geht. Das klingt komisch, aber bei jedem Niveau ist nach unten immer noch 100% Minus möglich.
Ja.
Auch wenn es optisch billiger scheint.
Ja, das ist die berühmt-berüchtigte Sippenhaft am Aktienmarkt dann, wenn es die gesamte Branche betrifft. Aber trotzdem, da haben Sie bestimmt so 2-3 Kandidaten, wo Sie sagen, okay, denen trauen Sie vielleicht die größten Comeback-Chancen zu, wenn es dann wieder eine positivere Stimmung gibt.
Comeback würde ich nicht sagen, aber jemand, eine Firma wie First Solar, die natürlich auch profitieren von den USA Steuererleichterungen und Förderungen, die sind gut unterwegs und die sind auch als Vertreter der Solarbranche im Naturaktienindex, der aus 25 verschiedenen Branchen besteht. Und dieser NX25 heißt er abgekürzt, der hat keine Finanzkriterien mit einer Ausnahme, negatives Eigenkapital. Wenn eine Firma ins negative Eigenkapital rutscht, dann muss sie ersetzt werden. Das ist zum Beispiel passiert bei der SolarWorld, die von 2002 bis 2007 im Index war und tausende Prozente gestiegen ist, ca. 20.000% in dieser Zeit. Der Börsenhöchstwert war über 5 Milliarden damals und die ist aber später, ein paar Jahre später, insolvent gegangen. Vorher kam sie schon ins negative Eigenkapital, weil die 800 Millionen Anleihen nicht mehr bedient werden konnten. Und da ist damals die Entscheidung gefallen, ja, wir brauchen einen anderen Solarvertreter und das ist seit damals eben First Solar. Also das sind stabile Unternehmen, die eigentlich jetzt kein Comeback brauchen. Die sind natürlich auch ihre Hochs und Tiefs, aber die sind relativ gut unterwegs.
Bevor wir da auf den NX25 noch ein bisschen genauer drauf schauen, auf einzelne Branchen auch, interessante muss ich sagen. Nochmal ganz kurz zur Windkraftbranche, die wollen wir nicht außen vor lassen. Ist da die Lage ähnlich wie in der Solarindustrie oder doch ein bisschen anders gestrickt?
Ist nicht so brisant. Einerseits gibt es wenige große. Vestas ist vom Volumen her der zweitgrößte. Ein chinesischer Hersteller ist inzwischen größer, aber nicht umsatzmäßig. Da ist Vestas in Euro oder Dollar gerechnet nach wie vor der größte. Das ist auch der Vertreter in diesem NX25 für die ganze Windbranche. Seit damals, seit Energiemikon vom Markt gegangen ist. Am Anfang war es Energiemikon. Damals gab es Vestas noch nicht an der Börse. Und es ist einer der großen Hersteller, die natürlich auch mit Zinsthemen zu kämpfen haben, nicht allein in der eigenen Firma mit eigenen Krediten, sondern weil die Windkraftbetreiber jetzt auch sich zurückhalten. Die müssen ja einen Teil ihrer Investitionssumme nach wie vor über Banken oder andere Instrumente finanzieren. Und da sind die Zinsen natürlich jetzt wesentlich höher als noch vor ein paar Jahren, wo man fast 0% Kredite bekommen hat.
Dennoch, wenn man jetzt auf den deutschen Hersteller schaut, bekannte Aktie Nordex, gut, die ist nicht im NX25 vertreten, da ist Vestas drin, da ist ein bisschen größer als Nordex, aber so, ja, machen eigentlich ein ähnliches Geschäftsmodell, zumindest vor 10 Jahren war es noch so.
Ja, Nordex hat aber auch ein großes Schuldenproblem. Die haben nur eine Eigenkapitalquote von 17%. Und da schlägt natürlich jeder Prozentpunkt Zinserhöhung enorm durch auf die Erträge. Es ist zwar beim jetzigen Kurs nur der halbe Umsatz an Börsenwert, also Kurs-Umsatz-Verhältnis 0,5, klingt billig, aber es gibt in der Branche auch welche mit 0,1. Also die haben nur ein Zehntel des Umsatzes als Börsenwert. Und wiederum, wie gesagt, die Zinseffekte spielen da eine sehr große Rolle, was man von außen gesehen nicht gleich am ersten Blick dann sehen kann.
Ja, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis hier für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist keine Anlageempfehlung hier von Ihnen. Wir machen auch keine Anlageberatung. Wir schauen eben auf Ihre Meinung, die gefragt ist in der Szene, in der Solarindustrie, in der Windkraftbranche, auch in anderen erneuerbaren Energien. Und was die Leute dann draus machen, ist dann immer deren persönliche Entscheidung. Wir fragen allein nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Wenn man jetzt schaut auf den NX25, den haben Sie, ist schon ein bisschen älter als der PPVX, 1997 aufgelegt, damals noch unter dem Namen eben Naturaktienindex, NAX. Und jetzt die Frage, da fanden Sie einen besonderen Ansatz, dass Sie die 25 Unternehmen, sind es glaube ich, die in dem Index sind, jedes mit 4% gewichten. Warum da ein Equal Weight Index praktisch? Genau. Warum haben Sie sich dafür entschlossen?
Das sollte ein Index werden, der Ursprung war von der Zeitschrift Natur aus München. Die haben natürlich schöne Fotostrecken wie Geomagazin oder andere und wollten mehr Wirtschaftsberichterstattung, zumindest ein paar Seiten. Ich hatte damals eine kleine Kolumne Ökoaktie des Monats und die haben mich angesprochen, kann man nicht einen Art Ökoaktienindex konstruieren, der das sozusagen im Vergleich zum MSCI World war damals und ist bis heute der große Weltmarktindex, nicht der deutsche DAX oder ein nationaler anderer Index, sondern der Weltmarktindex, dass man zeigen kann, dass man mit ökologisch ausgewählten Aktien nicht schlechter fährt. Das war das Motiv für diesen Index. Und ich habe dann der Naturgeschäftsführung gesagt, gut, kann ich versuchen, innerhalb von ein paar Monaten habe ich dann das gemacht. Am Anfang waren es 20 Titel mit 5% Gewichtung, später wurden es dann 25 mit 4% Gewichtung, nämlich nicht wie der DAX nach Börsenwert gewichtet, sondern wie der Privatanleger, der 20 Aktien kauft, der kauft auch nicht nur, weil eine einen großen Börsenwert hat, von der zehnfach mehr, sondern der kauft in der Regel ungefähr gleich viel pro Aktie. Wenn er sagt, ich investiere jetzt in jede Aktie 2.000 Euro, dann wird er nicht in die eine 20.000 investieren, nur weil die von der Börsenkapitalisierung größer ist. Also es soll ein Index sein, der vom Privatanleger theoretisch leicht auch nachgebildet werden kann mit gleichen Gewichten und eben verschiedenste Branchen. Es sollten auf jeden Fall verschiedenste Branchen sein. Und dass der Index nicht mehr NAX heißt, hat mit der deutschen Börse zu tun. Die hat nämlich 2 Jahre später, als man gesehen hat, der Index, der NAX läuft 50% besser als der MSCI innerhalb der ersten 2 Jahre. Hätte niemand erwartet, hat die deutsche Börse einen Brief geschickt, also die Juristen, und gesagt, diese Marke NAX muss gelöscht werden, weil die klingt so ähnlich dem DAX.
Okay. Wir haben und gesagt, vielleicht noch wieder NEMAX.
Beim Index kommt es doch auf jeden Buchstaben an, das wird doch niemand verwechseln. Dann ist die, also wir haben uns geweigert, dann ist die deutsche Börse vor Gericht gegangen, hat die Löschung dieser Marke beantragt, hat verloren vor Gericht, ist in Berufung gegangen mit einem Sprachgutachten eines Linguistikprofessors, 20 Seiten habe ich noch irgendwo hier, dass das das T doch im Mund ähnlich gebildet wird und das wäre doch die Gefahr der Verwechslung. Und das war leider die letzte Instanz in so einem Verfahren, da konnte man nicht mehr berufen. Dann musste die Marke gelöscht werden und mit unserem damaligen Lizenznehmer, der hatte damals schon einen Fonds aufgelegt, haben wir überlegt, sollen wir das jetzt, wie sollen wir das nennen, dass die deutsche Börse nicht wieder klagt, und sind auf den nicht sehr kreativen Abkürzungstitel NAI, Naturaktienindex, gekommen. Und der Anwalt der Natur München, wo die Marke ja zu Hause war, der hat leider versäumt nachzusehen. Der Lizenznehmer hat nämlich die Marke NAI, er wusste ja, dass wir es umbenennen, 3 Tage vorher auch angemeldet. Und hat dann nach einem halben Jahr gesagt, Edge, jetzt gehört die Marke uns, wir zahlen keine Lizenzgebühr mehr, die war ohnehin sehr gering, und hat der Firma Natur, dem Verlag in München, gedroht, wir klagen euch in Grund und Boden, wenn ihr was dagegen habt. Wir haben schon Prospekte gedruckt und alles. Und dann hatte ich bei uns im Heft vor Herrn Nax natürlich Nei immer als Rubrik mit den Titeln. Und dann hat man mir verboten, ich darf diesen Nei nicht mehr abdrucken, den ich entwickelt habe, weil die Marke nicht mehr mir gehört.
Ja, Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, ich lasse mir das nicht bieten und habe gegen diese Unterlassungserklärung Einspruch eingelegt. Und der Prozess, das war dann ein Markenrechtsprozess, dauerte 11 Jahre. 11 Jahre, die deutsche Firma hat immer wieder Berufung eingelegt. Und am Schluss sagte das deutsche oberste Patentgericht, nein, das muss jetzt auf europäischer Ebene. Dann ging es beim europäischen Patentgericht weiter. Und am Schluss habe ich meine Kosten, ca. 40.000 Euro für Gerichts- und Anwaltsausgaben, wiederbekommen und gewonnen. Und die Marke Nei musste gelöscht werden. Ich habe in der Zwischenzeit damals NX25 angemeldet. Das ist jetzt die einzige Marke, angemeldete Marke für den schönen Naturaktienindex. Aber das ist jetzt
verrückte Geschichte. Vielen Dank für die Einblicke.
Ja. Aber zurück zum Index. Diese 25 verschiedenen Branchen, die waren am Anfang 1997 ohne den großen Automobilsektor, weil es keine E-Mobilaktie gab. Das sind ja Ausschlusskriterien, keine fossilen Treib- oder Brennstoffe. Und erst als Tesla dann auf den Markt kam, 2012 haben wir dann Tesla als E-Mobilaktie für den Bereich Automobilsektor in den Index hineingenommen. Und solange es keine, Elon Musk ist zwar ein schräger Vogel, jetzt auch mit Trump-Unterstützung und so weiter, aber er hat nur mehr 12% und wird irgendwann nicht mehr Chef von Tesla sein. Das ist ein Kritikpunkt, den viele immer wieder haben, wieso ist da Tesla drinnen? Aber es ist Tesla drin als Vertreter der Automobilbranche, die eben nicht mit fossilen Treibstoffen arbeiten muss. Und nachdem es keine, in Anführungszeichen, bessere Aktie gibt, es gibt zwar viele, die jetzt mit demselben Thema an den Markt kommen, wie Nikola, also der Vorname von Tesla, aber das sind zum Teil derart betrügerische Firmen. Der Kurs ist abgestürzt von damals nach dem Börsengang $80 auf jetzt $2. Also wir haben zwar keine Finanzkriterien, aber wir sehen nach wie vor Tesla als den größten E-Mobilbauer an einer westlichen Börse. Es gibt jetzt BYD natürlich, aber die haben auch Benzin- oder Dieselautos. Das ist nicht für den Index geeignet. Und insofern bleibt Tesla drin, solange sich kein besserer Elektromobiltitel findet.
Ja, generell aber auch kein einziges chinesisches Unternehmen im Moment dabei oder schon länger nicht.
Es war bis vor kurzem die L'Occitane dabei, die in Hongkong notieren. Hongkong ist auch der Hauptmarkt, also der asiatische Bereich für diese Naturkosmetikfirma. Das war mal ein Nachfolger von Bodyshop. Als Bodyshop übernommen wurde und nicht mehr notiert war das sozusagen der Stellvertreter für Kosmetik. Jetzt haben wir als Nachfolger kein Kosmetikunternehmen gefunden und mussten auch aus technischer Sicht, um dem MSCI, der immer mehr USA-Gewicht hat, nachzufolgen, mussten wir einen amerikanischen Titel wählen und sind auf eine Branche gekommen, Finanzdienstleistungen, Visa, also der berühmte Kreditkartenanbieter. Es ist Visa statt dem Kosmetikunternehmen L'Occitane drin und insofern ist jetzt kein in Hongkong notiertes Unternehmen mehr dabei, sondern es ist der Anteil der USA-Unternehmen aufgestockt worden, weil der MSCI World hat noch viel schneller einen noch höheren USA-Anteil die letzten Jahre gehabt durch die großen 7 Aktien, die in den USA immer mehr Gewicht bekommen.
Die Magnificent Seven, die berühmten. Schauen wir nochmal drauf, was mich ein bisschen verwundert hat, auch Thema Wasserstoff ist gar nicht vertreten, es sind 25 Branchen, jede mit 4% gewichtet, oder heißt das Elektromobilität und Wasserstoff sind so ähnlich?
Das ist nicht dieselbe Branche, Wasserstoff ist durchaus eine eigene und da haben wir auch ein paar Ersatzkandidaten, wenn wieder mal ein Platz frei wird. Allerdings ist Wasserstoff ja keine Energieerzeugung, sondern nur ein Träger. Ich kann Wasserstoff umwandeln aus anderen Energieträgern und da geht meistens von der Effizienz her sehr viel verloren, unabhängig davon, dass man da lange Wege hat, wenn man jetzt denkt, aus Saudi-Arabien wird irgendwann aus dortigen Solarkraftwerken Strom, Wasserstoff in die Tanks, die jetzt als Öltanker fahren, nach Europa geliefert. Also man verliert bei Wasserstoff sehr viel Energie allein durch die Erzeugung und wieder Rückverstromung von Wasserstoff. Also es ist kein so schönes Gebiet wie jetzt Geothermie, das haben wir als eigene Branche definiert. Bei dem MSCI oder anderen Indizes heißt das Energie als Ganzes. Da ist Öl, Gas, Wasser, Kraft, alles Mögliche drin. Wir haben gesagt, nein, wir machen vier Branchen aus dem Energiethema, das ja immer größer wird, nämlich Wasserkraft. Da ist die österreichische Verbundgesellschaft mit drinnen, mit sehr viel Wasserkraft.
Starker
und inzwischen
Player,
auch ein paar Wind- und Solarbetreibern. Dann ist dabei natürlich Solar, wie erwähnt, und Wind wie Vestas und noch Geothermie. Da gibt es die Ormat Technologies in Amerika. Das ist eigentlich ein israelisches Unternehmen, das aber großteils in Amerika seine Werke und seine Kraftwerke, also die verkaufen Geothermie-Kraftwerke, betreiben aber auch viele selber. Also diese vier Energieformen, erneuerbaren Energieformen, haben wir als vier eigene Branchen unter den 25 definiert. Wasserstoff ist da noch nicht dabei. Kann aber mal werden.
Weil Sie sagen, es ist auch ein Trägermedium, eher zum Speichern auch geeignet. Wenn man jetzt den ganzen überschüssigen erneuerbaren Energiestrom anschaut, wo wir an Windkraftanlagen auch abgestellt werden müssen, das könnte man doch eigentlich auch geschickt verbinden, dann eben diese überschüssige Energie dann im Wasserstoff speichern.
Es kann durchaus sein, dass wir dann die Branche Speichermedien definieren und da kann die erste Aktie Wasserstoff sein.
Warum tut sich da nicht mehr in Deutschland in dem Bereich,
dass man sagt, okay? Es gibt sehr viele Forschungsprojekte, natürlich viele Budgets, also Förderungen. Aber wenn man sich den Wasserstoffsektor als Ganzes ansieht, H2 ist da eine schöne Fachzeitschrift in Norddeutschland, dann hatten die einen Boom, wo es also auf 1000% nach oben ging vor 10 Jahren. Und inzwischen ging es wieder 90% oder 95% nach unten. Das heißt, wir sind jetzt, abgesehen von diesem Hype, der letzten in der Mitte der letzten 5 Jahre, das ist bei fast allen Wasserstofftiteln dasselbe Chartbild, sind wir jetzt wieder genauso weit wie vor 5 Jahren. Und die meisten Firmen haben viel, viel weniger Umsatz, weil sie halt großteils noch Forschung betreiben, als der Börsenwert ist. Und wenn ich eine Firma mit 100-fach mehr Börsenwert als Umsatz, das ist halt hohes Risiko. Das kann man eigentlich kaum empfehlen, außer für ganz risikobewusste Anleger, die einen Totalverlust verkraften können. Und da gibt es auch laufend Pleiten von den Firmen, die aus ihrer aus dem Forschungsstadium kaum rauskommen und dann geht das Geld aus.
Wie schätzen Sie das Potenzial von Wasserstoff für Antriebstechnologien ein? Auch was das Thema vielleicht Flugzeuge angeht, mit Wasserstoff betrieben, ist ja noch Zukunftsmusik.
Das ist zwar jetzt in Experimentierstadien, also manche Fluglinien wurden schon geklagt, weil sie sagen, wir fliegen mit Wasserstoff, weil der Anteil 0, noch was ist. Das ist dann Greenwashing in dem Sinne. Also ich glaube nicht, dass das Wasserstoff letztlich für Flugzeuge geeignet wäre. Es ist sehr, sehr aufwendig, sehr teuer natürlich im Vergleich zum jetzigen, noch dazu steuerfreien Kerosin. Und ich denke, dass Wasserstoff durchaus wie andere Brennstoffzellen, Antriebssysteme seinen Platz bekommen wird. Vielleicht sogar mal die Elektroautos ablösen wird, eines Tages in 50 oder 100 Jahren. Aber dass man in der jetzigen Phase noch weit weg ist von einer Wirtschaftlichkeit bei den allermeisten Anwendungen.
Ja. Nochmal zurück auf den NX25. Da ist mir auch die Aktie von Oatly aufgefallen. Kennt eigentlich jeder im Supermarkt. Das ist jetzt ohne Werbung zu machen. Es ist mir nur aufgefallen, dass da diese Hafermilch da in allen Varianten, egal in welchem Supermarkt man ist, sind die da aufgetürmt. Und neulich fragt mich jemand, hast du mal die Aktie von Oatly angeschaut? Wusste eigentlich gar nicht, dass die börsennotiert sind. Ich glaube, 2021 an die Börse gekommen, aber seitdem ja über 90, ich glaube fast 97% Verlust.
Ist momentan bei knapp $1 nur mehr.
Warum fliegt die nicht raus?
Genommen vor 2 Jahren, glaube ich, war das, weil Beyond Meat rausgefallen ist wegen negativen Eigenkapital. Beyond Meat war die erste vegane Aktie, die vor einigen Jahren an die Börse gekommen ist und da haben wir diesen Sektor eben mit Beyond Meat besetzt, als die eben vor 2 Jahren, glaube ich, war es 2,5 Jahren, in das negative Eigenkapital gekommen sind, machen auch nach wie vor noch Verluste, fiel die automatisch raus und wir mussten als Indexbeirat, sind 4 Leute, einen Nachfolger finden und haben verschiedenste 3, 4, 5 Firmen uns angesehen. Wie gesagt, es spielt keine Rolle, Oatly war damals auch schon in der Verlustzone wie heute, wie die Finanzdaten sind, sondern ob sie den ökologischen und sozialen und Governance-Kriterien ESG genügen. Und da war Oatly sozusagen der Kandidat, der von den vier Beiratsmitgliedern ausgewählt worden ist als Nachfolger für Beyond Meat. Natürlich hat die Oatly-Aktie dieses Jahr auch wieder 20-30% verloren bisher, aber das ist kein Kriterium, deswegen fliegt sie nicht raus. Das wäre nur dann der Fall, wenn die ins negative Eigenkapital rutschen. Das heißt, der Sektor ist mal drinnen in dem Index als vegane Produktion. Und das ist leider auch bei Beyond Meat so der Pionier. Die haben ja das als erstes praktisch entwickelt, diese verschiedenen veganen Pasties und was es alles gibt als Fleischersatz. Und genauso hat die Oatly, ist eigentlich eine schwedische Firma, die an die amerikanische Börse gegangen ist, die hat dies vor über 20 Jahren geforscht und diese Fermentierung von Hafer, damit man sozusagen ohne den Umweg der Kuh und der Milch diesen Haferbestandteil als sogar vegane Milch, darf man nicht mehr sagen, ist verboten, einen veganen Drink
heißt jetzt
produziert.
Genau.
Mhm. Und das wurde natürlich von sehr vielen Großkonzernen sehr schnell kopiert im Laufe der letzten Jahre, die natürlich auch einiges billiger auf den Markt kommen können mit ihrer Marktmacht. Insofern tut sich Oatly momentan schwer, die Wachstumsraten der ersten Jahre weiter zu behalten. Das Wachstum wird geringer. Und sie haben dann auch vor Jahren schon gesagt, nein, wir wollen nicht mehr alle Fabriken selber besitzen. Die lassen auch jetzt mit ihrer Rezeptur fremde Anbieter sozusagen Lohnfertigung machen, sodass sie nicht diese großen Investitionssummen brauchten wie früher.
Mhm. Trauen Sie der aktuelle Trendwende zu oder würden Sie da auch lieber vorsichtig im Moment?
Es ist, die NX25-Aktien sind keine Empfehlung an sich. Ja. Das ist ein Index und man kann sagen, okay, wer es riskiert, kann sein, dass die mal wieder über $1 oder $2 gehen. Kann auch sein, dass die Richtung 50 Cent gehen, wo sie fast schon mal waren. Also es ist momentan, nachdem die Firma nach wie vor Verluste schreibt, ein relativ hohes Risiko dabei.
Ja, haben Sie da trotzdem so ein, zwei Geheimfavoriten, so ähnlich wie bei First Solar im PPVX?
Geheim würde ich nicht sagen. Wir haben in unserem Musterdepot im Öko-Invest einige der NX25-Titel im Musterdepot. Da empfehlen wir kaufen, halten oder verkaufen. Und das sind schon seit Jahren einige Titel als Kaufkandidaten nach wie vor, wie zum Beispiel die Init. Das ist der zweite deutsche Titel im Index. Die machen
familiengeführt, glaube ich, oder? Das Unternehmen sogar?
Ja, der Großteil gehört der Familie Kreschner, dem Professor, der es sozusagen von der Karlsruher Uni ausgegliedert hat damals. Und der hat nach wie vor die Mehrheit. Aber es ist börsennotiert seit fast über 20 Jahren schon. Und die haben wir in den Index aufgenommen zu 4 oder 5 damals. Und jetzt ist sie bei 37. Die empfehlen wir eigentlich laufend, kann man immer noch kaufen. Die machen diese Telematiksysteme, nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten, die Anzeigen oder auch die Ticketing-Systeme. Ich habe mal den Finanzchef bei einer Präsentation gefragt, warum sie in Wien, da ist ja auch ein großes U-Bahn- und Bussystem, in Wien sich nicht beworben haben. Und dann sagt, sie bewerben sich grundsätzlich nicht in Ländern, wo man politische Connections oder Schmiergeld braucht, um einen Auftrag zu bekommen.
Oha, okay.
Und das ist leider in Wien so. Ohne die Rathauspartei kann man hier wahrscheinlich keinen so großen Auftrag bekommen. Und dann hat er ein sehr interessantes Beispiel erzählt, weil ich gefragt habe, wieso haben Sie haben in Nordamerika, USA, Kanada sehr viele Ihrer Systeme verkauft. Warum haben Sie denn in Südamerika gar nichts? Ja, sagt er, genau dasselbe Problem, eine Null-Toleranz bei Korruption. Sie gehen nicht in Länder, wo man weiß, da spricht der Bürgermeister oder der oder jene sein Wort oder hält die Hand auf. Und dann hat er ein sehr interessantes Beispiel erzählt. Sie haben einer Stadt in der Nähe von Sao Paulo, die hatten so 200 Busse, städtisches Bussystem, ein Fahrgastzählsystem geschenkt. Probiert das mal aus. Und nach einem Jahr lasse ich Sie raten, wie hat sich der Umsatz dieses Busunternehmens, dieses städtischen Busunternehmens entwickelt?
Da,
also kein Ticketing, sondern nur ein Zählsystem, wo man weiß, in dem Bus sind jetzt 17 Leute, wenn 2 aussteigen, sind nur mehr 15. Nur ein Zählsystem.
30-40% Umsatzsteigerung?
Genau, richtig geschätzt. 30% Umsatzsteigerung, weil der Busfahrer seine Friends and Family nicht mehr gratis mitfahren lassen konnte, weil er am Ende des Tages seine Tickets abrechnen musste. oder nicht alte Tickets noch einmal verkaufen konnte.
Also, da geht's dann.
Und das sieht man, der Korruptionsfaktor bei den Busfahrern dieser Stadt ist bei 30%.
Heiße Kiste,
das
auf jeden Fall.
Und das ist auch ein Pluspunkt für unsere Indexauswahl. Also möglichst starke Regularien intern gegen Korruption.
Also wichtiger Aspekt eben beim nachhaltigen Investieren. Da geht es dann auch nicht unbedingt immer um Gewinne, sage ich mal, oder vielleicht potenzielle Gewinne, aber der Fokus liegt eben doch stark auf anderen Kriterien. Sind dann nachhaltige ETFs für Sie auch eine Alternative oder sagen Sie, nee, das ist für mich dann doch eher eine Mogelpackung oder muss man dann wirklich schon schauen?
Es gibt ja 5.000 allein Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Davon, also von den 5.000 sind acht oder neun Artikel definiert, also die höchste Stufe, die man nach der EU-Verordnung haben kann. Wobei man sagen muss, die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Ich sage immer von blassgrün bis dunkelgrün, je nachdem, wie stark diese Kriterien implementiert sind. Und es gibt auch inzwischen einige ETFs, die genau mit diesem ESG-Schema unterwegs sind. Das Einzige, wo man aufpassen muss, dass nämlich ein ETF möglichst 100% physisch repliziert. Das heißt, wie ein Investmentfonds auch all die Aktien kauft, nicht nur die Performance mit Derivativen oder anderweitig abbildet. Das ist eine gewisse Gefahr, wie man bei der großen Finanzkrise Lehman gesehen hat, dass ein Zertifikat eigentlich ein Darlehen an eine Bank ist und die Titel, die drin sein sollen, sind gar nicht gekauft.
Obwohl das Verlustrisiko, glaube ich, auf 10% gedeckelt ist pro Position.
Ja, also bei ETFs ist das weniger eine Gefahr als bei reinen Zertifikaten. Da ist das Risiko eben die Bankbonität, die Emittentenbonität. Aber man sollte sich, wenn man einen ETF kauft, der ist natürlich prozentuell ein bisschen günstiger von den jährlichen Gebühren. Aber man sollte zumindest schauen, dass die Aktien auch tatsächlich im ETF gekauft sind und nicht irgendwie abgebildet werden.
Analysieren Sie da die ETFs auch? Oder
so wir haben alle Vierteljahre, seit 32 Jahren, haben wir eine Liste von den ESG-Fonds bei uns im Heft, immer zu Quartalsbeginn, nämlich die Performance der letzten Quartale, also jetzt die drei Quartale bis Herbst. Und das war am Anfang im Jahr 91, waren das Ganze 12 Fonds, die es gegeben hat. 12, die Öko- oder Umwelttechnologie als Thema hatten. Inzwischen sind es über 5.000, die wir allein in unserem Sprachraum betrachten. Und davon haben wir nicht alle 5.000 logischerweise, sondern nur die 300, wo wir sagen, das sind die relativ strengsten von den Kriterien. 300 Fonds bilden wir da immer auf ein paar Seiten ab, nach Performance und Volumensentwicklung. Und da haben wir auch eine kleine Spalte ETFs. Das sind so circa derzeit 12 oder 13 ETFs, wo wir verschiedene Themen abbilden. Also natürlich gibt es viel mehr ETFs, einen für Wasser, einen für Solar und so weiter. Und die ETFs haben sich im letzten Halbjahr, als wir die Tabelle wieder aktualisiert haben, sehr unterschiedlich entwickelt. Einer, der hat plus 17%, ein anderer hat minus 25%, weil er zum Beispiel Solaraktien stark gewichtet hat. Also man muss auch beim ETF sehr genau schauen, was sind die Themen, was sind die Kriterien. Und auch da, wenn ich die ganzen 300 Fonds mir überlege, die hatten im ersten Halbjahr circa 8% plus gemacht im Schnitt. Und der Beste war über 20% plus und der Schlechteste war aber 35% minus. Obwohl alle Artikel 8 oder 9 sozusagen höchste Qualitätsstufe laut EU-Verordnung haben.
Ja, Global Clean Energy wird ja auch in dem Kontext immer gern genannt. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr erwartet, sage ich mal, vor 2, 3 Jahren. Da war das Thema ja noch ein
bisschen... Clean Energy, die haben halt sehr viele Wind- und Solarkrafttitel drinnen. Und die sind zwar genau in den Thema. Jahren vorher stark gestiegen, aber die letzten Jahre eher zurückgegangen.
Bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht. Es gibt auch Kritiker, die sagen, okay, na, das wirkliche Impact Investing, also wenn man wirklich eine Wirkung, eine positive erzielen will auf Umwelt und Soziales oder gute Unternehmensführung, das geht eigentlich nur mit Direktbeteiligungen. Würden Sie das unterschreiben?
Das ist natürlich das auch ist eine richtig, heiße Kiste. Impact, wenn man sagt, was passiert mit meinem Geld? Was ist da für eine Wirkung? Ich erwähne immer das schöne Beispiel eines Wind- oder Solarparks. Wenn Sie dort mit 10.000 Euro einen Anteil kaufen, Kommanditgesellschaft oder was immer, dann kann die jeweilige Betreiberfirma, die das Geld jetzt von Ihnen bekommt, mit einem Hebel von 4:1 oder früher sogar 5:1, nämlich mit Bankfinanzierung, von 10.000 Eigenkapital 30.000 oder 40.000 bankfinanziert, 40.000 oder 50.000 Euro in Bewegung setzen für neue erneuerbare Energiekraftwerke. Da haben sie eine enorme Wirkung, sogar mit Hebel. Sie setzen mit ihren 10.000 40.000 oder 50.000 in Bewegung. Das hat man gesehen, die letzten drei Jahrzehnte haben am Anfang vor allem Privatanleger, 100.000 deutsche Privatanleger haben die Energiewende eigentlich finanziert, bevor später mal Banken dazu kamen, die eigene Fonds auch aufgelegt haben. Und der Anteil ist tatsächlich von 4% auf über 50 gestiegen in so kurzer Zeit von 30 Jahren. Wenn Sie hingegen einen Fonds oder ETF oder was immer kaufen, haben Sie natürlich null Finanzierungseffekt. Null. Weil es werden börsennotierte Aktien gekauft, die vorher jemand anders besessen hat. Extremfall, Sie kaufen eine schöne grüne Aktie und der Verkäufer kauft sich für den Gegenwert, den er gerade von Ihnen bekommt, einen nagelneuen Porsche. Punkt. Finanzierungseffekt null oder minus null. Im Sinne der Energiewende. Aber man
außer es ist ein E-Porsche, gibt es ja auch.
Die Wirkung der Fonds ist eine indirekte, und zwar eine sehr interessante pädagogische Wirkung. Die Firmen bekommen von allen möglichen Fondsmanagern, Ratingagenturen laufend Fragebögen. Was macht ihr da? Antikorruptionsregelungen und so weiter. Und allein dadurch, dass so viele Investoren oder Fondsmanager die Firmen befragen, was habt ihr in dem Sektor? Habt ihr mal ein veganes Menü in eurer Kantine oder was immer? Ganz, ganz minimale Änderungen werden plötzlich durch diese Umfragen induziert. Und niemand will, da gab es von dem Hamburger Umweltinstitut immer so eine Liste der 50 größten Chemiekonzerne, wie schmutzig die sind. Und niemand will da gerne an letzter Stelle stehen. Das heißt, es ist ein indirekter Effekt durch die Ratingagenturen, durch die Fonds, letztlich auch durch die Anleger in diesen Fonds, die Firmen dazu bringen, sich mehr Richtung Umwelt, Soziales oder gegen Korruption fortzuentwickeln. Also insofern ist es ein kleiner indirekter Zugang, aber wie Sie sagen, es ist kein Impact-Investment im engeren Sinn. Und ich denke, eine EU-Verordnung Artikel 9 sollte eigentlich kein normaler Investment vorhaben, weil es keinen direkten Impact gibt, außer die kleine Ausnahme, es kommt eine neue Aktie an die Börse. Nur in dem Moment fließt Geld in das Unternehmen, wenn neue Aktien ausgegeben werden. Aber das ist unter 0,0 noch was Prozent aller Index-Portfolio-Gesellschaften der Fall.
Welche Anlagevehikel kann da der Privatanleger, der Kleinanleger auch ansteuern? Ist das Crowdinvesting für Sie auch ein Thema?
Crowdinvesting empfehlen wir in der Regel nicht, weil es nur eine Darlehensform ist ohne Stimmrecht. Also wir berichten sehr wohl über Startups, die noch lange nicht an der Börse sind oder auch nie an die Börse wollen. Aber da hat man zumindest ein Stimmrecht und Einsichtsrechte in die Bilanzen. Das hat man als Crowdinvestor in der Regel gar nicht. Und so groß der Hype war, vor über 10, 15 Jahren gab es die ersten Crowd-Plattformen. Umso mehr Pleiten gibt es seither, also auch Millionen Verluste. Und dann haben die Anleger, die in diesen oft nur mit 500 oder 1.000 Euro in diesen Crowd-Investment stecken, ihr ganzes Geld verloren. Weil das ist ja definitionsgemäß das allerletzte, nicht besicherte, nachrangige Darlehen. Und ich kenne viele Firmen, wo ich immer anfrage, gibt ihr denn nicht einmal GmbH-Anteile aus, statt nur Crowd-Investing? Nein, wir wollen da unter uns bleiben, wir wollen da keine Stimmrechte abgeben. Dann berichten wir auch nicht drüber, weil unsere Leser wollen in der Regel Stimmrechte haben. Und ich kenne einige, die leider so viel Crowd-Verschuldung haben, dass sie insolvent werden. Super Geschäftsmodelle, aber zu wenig Eigenkapital. Und wenn dann die Zinsen nicht mehr zu zahlen sind oder gar die Rückzahlung fällig ist, Insolvenz. Das ist leider, es gibt sogar eine Seite, so eine Art Crowd-Friedhof, was es 200, 300 Pleiten in dieser Zeit, die letzten Jahre schon gegeben hat, mit vielen oft Tausenden enttäuschten Anlegern, die dann sich ganz abwenden von grünen Investments und sagen, nein, da habe ich so viel verloren.
Ja, das Zauberwort bei diesen Nachrangdarlehen lautet dann auch, ja, vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre. Das machen viele nicht. Schon allein, wenn die Schieflage droht, können die Anleger dann auf ihrem Geld.
Es muss zumindest kleingedruckt überall drinstehen, man kann 100% verlieren jederzeit.
Schwieriges Thema natürlich. Wenn Sie jetzt doch Einsteiger für das Thema interessieren, sagen, die wollen jetzt meinetwegen an der Börse investieren, aber auch wirklich nachhaltig, was würden Sie denen mit auf den Weg geben, Herr Demel, mit Ihrer über 30-jährigen Erfahrung?
Die Erfahrung gemacht, unsere Leser, Probeheft ist natürlich kostenlos anzufordern. Die fangen mal an mit einem Fonds. Das ist einfach, das managt irgendwer, die schauen sich die Fonds an, der gefällt mir, da lege ich mal, was weiß ich, 5.000 Euro an, die ich die nächsten Jahre nicht brauche. Und im Lauf der Zeit sieht man, aha, da ist ein Titel drin, wie jetzt eine Tomra-Aktie, diese Flaschenpfandautomaten, die sind tausende Prozent gestiegen, die kaufe ich mir jetzt extra, die gefällt mir. Oder eine Enit oder eine Geberit, nenne ich immer ein schönes Beispiel. Jeder kennt ein Geberit-WC mit den zwei Tasten. Und allein diese Zweiteilung dieser Spülkästen spart täglich Millionen Liter Trinkwasser weltweit. Und die Aktie, wir haben es damals empfohlen, 2003 zu 42 Franken, ist jetzt bei 540. Also da kann man nichts falsch machen, hat sich verzehnfacht, mehr als verzehnfacht in 20 Jahren und ist immer noch kaufenswert. Dann kommen viele auf die Idee, ja, ich kaufe mir mal eine Einzelaktie, trotz höherem Risiko im Fonds ist das ja gestreut. Da bewegen sich die Fondsanteilswerte nicht so stark wie die Einzelaktie, logischerweise. Und das stelle ich bei vielen Lesern fest, ich bekomme viele Leserbriefe, Rückmeldungen, dass die dann bei den Einzelaktien sind und sagen, aha, das ist aber börsennotiert, da ist ja, Stichwort Impact, kein Geld ins Unternehmen geflossen, wenn ich mir diese schöne Aktie kaufe. Und gehen dann bewusst mit höherem Risiko in nicht börsennotierte Aktien oder Kommanditanteile, Windparkanteile, was immer. Und das ist eigentlich sozusagen trotz höherem Risiko, weil man es nicht jederzeit verkaufen kann, die vom Gedanken des Impacts her die oberste Stufe, dass man tatsächlich Geld dort investiert, wo es gebraucht wird zum Aufbau oder zur Forschung oder zur Konstruktion eines neuen Windparks, was immer. Also ich sehe das als, ich bin selber auch so ein Typ, ich gehe lieber in nicht notierte, trotz höherem Risiko, als in börsennotierte.
Ja, bescheiden wie sie sind, haben sie jetzt ihr Buch nicht genannt. Wen es da doch ausführlicher auch interessiert, der kann ja auch mal einen Blick reinwerfen. Ich glaube, sie haben es dabei, Grünes Geld, ne? 2020 Erstauflage.
Das ist ein Handbuch, das alle 5, 6 Jahre erscheint, seit 1990. Das ist jetzt die 8. Auflage, die wir immer wieder aktualisieren. Und da hat man auf fast 400 Seiten all diese Bereiche bis hin zu Crowd-Plattformen von Aktien natürlich oder von Banken angefangen, GLS oder Umweltbank, wo man ein normales Sparkonto eröffnen kann, bis hin zu Fonds und auch Ratingagenturen oder Informationsadressen im Internet, wo man was findet. Das ist ein Buch mit, das kann man nicht von A bis Z lesen, sondern muss man auswählen mit 1500 Stichwort-Einträgen, wo man was findet. Zu SolarWorld stehen da 7 oder 8 Stellen, warum die pleite gegangen sind, was die Hochphasen waren und so weiter. Also
die eine oder andere Story über Frank Asbeck wahrscheinlich auch mit drin. Ne?
Das ist ein Nachschlag. Bekommt man übrigens gratis dazu, wenn man bei uns ein Vierteljahresabo bestellt. Kostet 40 Euro.
Kann man durchaus mal nennen, finde ich. Ist eine gute Sache. Ist auch keine Werbung. Wir bekommen ja nichts dafür. Link packe ich unten in die Videobeschreibung mit rein. Herr Demel, dann besten Dank für den Moment. Es war wirklich sehr interessant. Es ist fast eine Stunde gewesen. Kam es mir gar nicht so vor. Ist halt auch ein Thema, was mich auch interessiert. Damals ja auch schon 2006, wie gesagt, oft auf der Intersolar miteinander gesprochen haben.
Ist fast 20 Jahre her, aber man sieht sich ja, wie es so schön heißt, mindestens zweimal im Leben.
Jetzt absolut. Und vielleicht gibt es ja wieder so eine kleine Boomzeit, Halbzeit wie damals. Wäre auf jeden Fall zu wünschen, ja, dass da wieder ein bisschen mehr vorangeht.
Könnte, auch bei den Herstellern. Könnte wieder kommen, aber momentan, wie gesagt, Solar ist sehr riskant.
Herr Demel, dann alles Gute für Sie. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht noch mal ein paar Monate noch mal draufschauen können, was sich da getan hat. Seither auch beim NX 25. Für Sie alles Gute, machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Danke ebenso. Danke, bis dann. Wiederhören.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr Fragen an Max Demel zum Thema Solaraktien oder auch andere nachhaltige Aktien, die vielleicht hier noch nicht genannt wurden oder auch genannt wurden? Stellt sie uns gerne eure Fragen direkt unten in der Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Hier noch ein Hinweis, unser Zweitkanal Finanzwissen von Louis, ein neues Video gibt's auch zum Thema Dividenden. 300 Euro pro Monat, einfach durch passives Einkommen. Wie funktioniert's? Was müsst ihr dabei beachten? Schaut einfach mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.